Hello, ladies. The Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Red 635, Double or Nothing. Und herzlich willkommen zu Folge, Reds-Folge, so heißt es, 635. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Es geht ja langsam in den Frühling und das heißt, wir haben weder unsere Hosen an noch sonst etwas. Aber wir wollen natürlich heute wieder sprechen über das aktuelle Geschehen im professionellen Ringkampf. Das heißt auf der einen Seite natürlich AEW Double or Nothing, einer der vier großen Pay-Per-Views, den AEW im Jahr oder die AEW im Jahr veranstaltet, stand am vergangenen Wochenende an. Darüber hinaus Raw, SmackDown und ganz brandaktuell, vor wenigen Minuten erst hier reingeschlittert, die Entlassungen. Die WWE hat mal wieder ein paar Leute entlassen, denn wie der geneigte Reds-Hörer weiß, die WWE hat einfach viel zu wenig Geld. Ein Mann, der nicht zu wenig Geld hat, sondern er steht heute, sehr generös, habe ich gehört, auf dem Wandsbeker Markt und er spielt mit seiner Klampfe und er lässt sich nicht das Geld in die Mütze legen, sondern er teilt das Geld dabei noch aus. Das ist niemand Geringeres als der Nico. Hallo Nico!
Oh. Hallo Dennis, hallo Herz, liebstes Wrestling-Universum. Es ist mal wieder soweit. Ich stehe hier auf dem Wandsbeker Marktplatz mit der Klampfe im Anschlag. Ich ziele auf die Leute und werfe mit Hartgeld. Nebenbei habe ich mir gerade ein schönes Döschen aufgemacht. Natürlich Krombacher Eis gekühlt, ja, vorne an der Kasse im Rewe gerade noch schnell geschnappt hier für die Sendung. Denn ich bin auch wieder unter dem arbeitenden Volk, lieber Dennis. Deswegen wundert euch nicht, dass wir jetzt gen Abend in nächster Zeit wieder aufnehmen. Donnerstagmorgens ist erstmal vorbei, wahrscheinlich. Schade, ich habe mich dran gewöhnt, aber das bedeutet auch im Umkehrschluss natürlich, dass ich jetzt wieder öfter Bier trinken werde und darf und kann hier in der Sendung. Deswegen muss ich jetzt endlich einen Schluck nehmen in dieser Bude im Wandsbeker Loft.
Eine der letzten Schlücke im Wandsbeker Loft.
Wollte gerade sagen, leicht entrümpelt ist es schon hier und es ist jetzt schon heiß, obwohl es draußen, weiß nicht, nur 23 Grad ist. Ich muss mal einen Schluck nehmen.
Prost, Nico, Reinhold schrieb mir das auch die Tage. Ich habe das ja direkt am ersten Tag gesagt, wo Reinhold da eingezogen ist, hat man schon direkt gemerkt. Also es war draußen nicht warm, aber du hast so gemerkt, sobald die Sonne auf das Fenster ist, wie so eine Lupe. Ich sag, Reinhold, du wirst hier auf jeden Fall noch Spaß haben. Warum? Ich sag, ja, hast du nicht gemerkt? Gerade ist die Sonne hier rumgekommen. Die Sonne steht bei ihm, also ab 13 Uhr steht die bei ihm auf dem Fenster und er kann halt auch nicht querlüften. Ich sag, du wirst Spaß haben. Boom. Und jetzt vorgestern schrieb er mir zum ersten Mal so, Alter, ganz schön heiß hier. Ich sag, ja, guckst du auf den Wecker, waren halt erst 22 Grad, ne?
Also, jetzt schon, ne? Überleg mal, wie es letztes Jahr war, das heißt ja auch im Homeoffice hier, oder waren es über 30 Grad draußen zeitweise und hier drin wirklich ungelogen 10 Grad mehr, kann man mal draufrechnen. Die Luft stand und ich musste durchgehend einen Ventilator anhaben. Deswegen, Reinhold, unterschätzt nicht die Macht einer Obergeschosswohnung.
Ja, vor allem, wenn einmal die Luft drin steht, dann hast du halt verloren. Deswegen, ich hätte mir an Reinhards Stelle schon irgendwie so eine Folie geholt für die Scheibe, was wenigstens so ein bisschen das rausreflektiert. Natürlich, irgendwann ist es dann auch egal, ob es dann 40 oder 45 Grad in der Bude sind, aber wir sind mal sehr gespannt. Reinhold übrigens gerade just in diesem Moment im Flugzeug unterwegs, auf dem Weg nach Barcelona.
Ja, das habe ich mitbekommen. Toll, freut mich für ihn.
Mich nicht.
Sei ihm gegönnt, einen kleinen Ausflug zu machen, ja. Mit dem Flugzeug, ein Ausflug mit dem Flugzeug und er verlässt sogar Deutschland. Barcelona ist seine Destination. Was hat er da denn so geplant?
Eine seiner ehemaligen Mitbewohnerinnen wohnt da aktuell, die studiert irgendwie duales Studium bei der Lufthansa, ist aber jetzt schon, ich glaube, anderthalb Jahre in Barcelona zum Auslandssemester. Und da hat Reinhold gesagt, da könnte ich sie doch eigentlich mal besuchen. Und ich habe da mal in die Wettervorschau reingeschaut. Die nächsten Tage ist das Wetter in Barcelona tatsächlich schlechter als in Hamburg. Wie viel Pech muss man eigentlich haben? Aber ich glaube, er wird sich da trotzdem ein bisschen an Strand lümmeln, wird sich da vielleicht auch in die eine oder andere Bierbar, wird er sich wahrscheinlich auch reinlümmeln.
Und wie lange ist er weg?
Fünf Tage, ich glaube, 2. bis 7.
Weil Ende des Monats muss ich ihn natürlich auch mobilisieren, Dennis. Wahrscheinlich Ende des Monats, wenn ich das Loft verlasse. Da würde ich Reinhold gerne auch als helfende Hand.
Ja, auf jeden Fall. Also der Reinhold, der kann tragen, sage ich dir.
Ist ja ein Mann, der hauptsächlich aus Muskeln besteht.
Ja, letztens meinte er auch irgendwas von er würde ja nur noch aus Muskeln bestehen. Habe ich gesagt, naja, besonders zwischen den Ohren. Das merkt man ab und zu dann doch. Und jetzt hat er aber tatsächlich ein paar Probleme. Er meinte so, boah, hattest du das eigentlich auch schon mal, dass du so einatmest und gar nicht so einatmen kannst? Ich sag, was? Ja, also ich hab so das Gefühl, also manchmal so, als wenn sich meine Lunge gar nicht so aufblähen würde. Ich sag, das hört sich jetzt aber nicht so gesund an. Ich sag, ich würde mal zum Arzt gehen. Und da war er irgendwie erst gestern beim Arzt, dann sollte er heute nochmal wiederkommen zum EKG. Da haben sie aber wohl jetzt nichts gefunden. Und jetzt muss er nochmal zum Lungenspezialisten.
Vielleicht das Treppensteigen. Er ist es nicht gewohnt, ja. Er wohnt ja selber jetzt auch im 4. genau, Stockwerk. Ja. Das mag man unterschätzen, lieber Reinhold. Oder es sind die Muskeln, die an dieser Stelle vielleicht zu viel vorhanden sind und die Lunge etwas in Mitleidenschaft gezwungen wird. Die
vielen Muskeln drücken einfach zu sehr auf den Brustkorb. Also wenn wir da draußen vielleicht einen Arzt haben oder jemand, der sehr gut so eine Lunge auch einfach mal wieder aufblasen kann, der soll sich bitte melden einfach an reinhold@reds.de. Ich hätte fast schon gedacht, das sind die ersten, und das ist das erste Bierchen, ein Krombacher Pilz aus der Dose habe ich hier eingetragen, aber wir hatten ja schon mal vier fantastische Biere von einem unserer lieben Hörer, Schlappeseppel, Darmstädter Braustübel, Fundstädter und das Schmucker Privat, dementsprechend ist das 9. Bier erst. Hier.
Das ist extrem wenig, wirklich, also das ist beleidigend wenig. Wo wir gerade von Bier reden, am Freitag treffen wir beide uns mit Stefan Otterpohl und es geht natürlich um die Biere, die wir eingebraut haben. Better Than Elvis ist das Stichwort, die haben jetzt lange Zeit geruht, sind gerade im Kühlschrank und warten auf uns, werden Freitag probiert. Da bin ich sehr gespannt.
Ja, probiert und wahrscheinlich direkt weggezogen.
Es sind ja nicht so viele.
Wir haben ja nur 5 Flaschen. Ich bin tatsächlich mal sehr gespannt, ob was draus geworden ist. Ich hatte das Reinhard erzählt, dann meinte er auch so, ja, ob das was geworden ist. Ich sag, naja, wir haben es ja während dem Abfüllen haben wir es ja schon probiert. Also ich sag, das konnte man auch da schon trinken. War natürlich noch ein bisschen arg hopfenlastig und alles. Ich sag jetzt nochmal die Zweitgärung drauf in der Flasche. Also ich bin tatsächlich frohen Mutes. Ja. Die einzige Sorge, die ich mir ja mache, Nico, ist, wie viel tatsächlich noch da ist am Freitag, denn unser Freund Stefan Otterpohl, ihr habt ihn ja letzte Woche gehört, da hat er hier mit seiner Familie zusammen das Intro, das Vorwort quasi gesprochen, der war jetzt 8 Tage in Dänemark und ich hatte so das Gefühl, vielleicht kannst du da was zu sagen, der hat ordentlichen Durst mitgebracht aus Dänemark.
Das ist vollkommen richtig, wir haben uns letzte Woche Samstag haben wir uns getroffen, ganz ungewohnt für uns und er hatte großen Durst, ne? Ich glaube, bei meiner Ankunft hatte er schon das eine oder andere Getränk zu sich genommen. Er war immens durstig und wollte sogar, Dennis, er hatte überlegt, eines unserer Biere zu diesem Zeitpunkt schon zu trinken.
Ja.
Das habe ich ihm ausreden können. Zum Glück ist es nicht geschehen, denn sonst hätten wir nur noch 4 gehabt. Also ich denke, er reißt sich zusammen bis Freitagabend. Und
ich würde es aber auch nicht ausschließen, dass wir da hinkommen. Jedes Bier schmeckt wie Becks. Und dann nachher, wenn er ordentlich einen drin hat, dann stellt sich raus, dass er heimlich die Biere schon getrunken hat und das mit Becks Gold neu aufgefüllt hat.
Becks Gold und Orangensaft, ne, damit es so ein bisschen trüb daher kommt. Mal sehen.
Also man darf sehr gespannt sein. Werd euch natürlich dann nächste Woche darüber auf dem Laufenden halten. Better Than Elvis, das Bier, was wir, wie lange ist es jetzt mittlerweile her? Fast 6 Wochen, denke ich, ne, dass wir es gebraut haben. 5 Wochen muss sein. Genau, dass wir es gebraut haben, wenn wir euch nächste Woche natürlich hier dann auch von berichten. Damit kommen wir, Nico, mal schon mal Richtung professionellen Ringkampf. Lass uns doch mal anfangen mit AEW Double or Nothing. Und ich war sehr positiv überrascht, als ich den Pay-Per-View gestartet habe. Zum einen von der Laufzeit, 3 Stunden 58 oder sowas. Also ich finde immer so an die 4 Stunden, das kann auch mal, wenn der Pay-Per-View richtig geil sind, 4 Stunden 10, 4 Stunden 15, vielleicht auch, wenn es richtig, richtig geiler ist, mal 4 Stunden 20 gehen. Aber 3 Stunden 58, das hat mich schon sehr gefreut. Und das Zweite, was mich dann sehr gefreut hat, ist, dass die Halle, den Daily's Place, bis auf den allerletzten Mann, bis auf die allerletzte Frau vollgepackt hatten.
Und was war das für ein Gefühl, auch für den Zuschauer, ja? Ich hab's gesehen, allein schon das erste Match auf der Main Card, Hangman Adam Page gegen Brian Cage. Was war da los im Publikum? Das Publikum war heiß, ne? Und es war einfach toll, mal wieder so viele Leute dort zu sehen und die Stimmung mitzubekommen. Also das fand ich schon sehr, sehr, sehr beeindruckend und das macht schon was her. Ne? Auch dieses erste Match, welches 12 Minuten ging, Adam Page konnte gewinnen. Also gerade in so einem Opening-Match, ne, da ist die Crowd ja noch immer sehr, 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 sehr heiß und hat diesem Match an sich auch verdammt gut getan. Ich hoffe, das war alles, den Fans ging es auch gut. Waren die alle schon geimpft? Man weiß es nicht genau. Es fühlte sich so an wie vor über einem Jahr.
Ja, wir sind ja auch beide geimpft mittlerweile. Ich habe tatsächlich im Nachgang, wir haben ja, glaube ich, letzte Woche direkt nach meiner Impfung aufgenommen. Und ich bin ja morgens um 8 geimpft worden und mir ging es auch bis abends um 0 Uhr. Wunderbar, ich hatte keinerlei Beschwerden. Dann um 12 so rum schlafen gegangen, 3 Uhr nachts wach geworden, schweißgebadet, komplett fertig mit der Welt. Und den nächsten Tag ging es mir auch wirklich nicht gut. Also den Mittwoch haben wir aufgenommen, den Donnerstag war ich dann doch bis abends oder am späten Nachmittag, so 16, 17, 18 Uhr, so wie eine Grippe, ne? Wie man sich fühlt, so heiß, kalt, bisschen leicht erhöhte Temperatur und so weiter. Also mittlerweile geht's mir aber gut. Wie hast du es überstanden?
Mich jetzt auch ein bisschen zerlegt, muss ich sagen. Ich wurde am Donnerstag 16:30 oder sowas geimpft. Mhm. Deswegen am Abend habe ich noch nichts gespürt, hatte ein paar skurrile Träume, aber das hatte nichts zu bedeuten. Am Tag darauf, am Freitag, war ich allerdings auch etwas in Mitleidenschaft gezogen. Ich hatte jetzt keinen Fieber oder Schüttelfrost, aber so diese unglaubliche Müdigkeit und Gliederschmerzen. Ne? Das, was man normalerweise verspürt, kurz vor der Grippe. Hm? Und ich hatte auch am Samstag einen halben Tag noch was davon. Ja. Also das war schon ein bisschen nervig, muss ich sagen.
Ich merke es auch jetzt am Arm noch. Ist so wie so ein blauer Fleck tatsächlich.
Tatsächlich. Das habe ich nämlich auch noch, wollte ich gerade sagen. Ja. Wollte ich gerade fragen, ob du das auch noch verspürst. Gut, also wir sind noch am Leben. Es gibt weitaus Schlimmeres. Und die erste Impfung bei mir zumindest, die erste. Ich bekomme noch eine zweite jetzt in 6 Wochen, glaube ich. Ich hoffe, dann wird's nicht nochmal so scheiße.
Du bist Stefan und ich können auch die zweite Impfung sonst am Freitag machen.
Gerne.
Bei dir.
Immer her damit.
Reinhold hat ja noch welche von diesem Sputniks. Hatte er hier auf dem Wochenmarkt. Gab's die ganz günstig. Hatte er noch ein paar Spritzen. Und die meisten sind auch noch nicht benutzt. Also da können wir auf jeden Fall was machen. Ich habe ja tatsächlich du hast den AstraZeneca bekommen, ne?
Ja.
Ich habe ja den Johnson & Johnson bekommen, das heißt, den brauche ich ja nur einmal. Und dementsprechend gelte ich ja tatsächlich, lass mal auf die Uhr gucken, nächste Woche Mittwoch gelte ich dann schon als fertig Geimpfter. Ich war letzte Woche Freitag noch kurz in Stralsund und hatte dann auch in dieser ganzen Impfeuphorie komplett vergessen, ich musste da übernachten, weil wir da eine Verkostung hatten. Und in meiner ganzen Euphorie auch komplett vergessen, dass man jetzt anscheinend, ich weiß gar nicht mehr, wie es beim letzten Mal, als ich da übernachtet habe, mittlerweile auch einen Test brauchte. Also ich komme ins Hotel rein, will einchecken, so und so, haben Sie einen Test dabei? Nee. Sie sind geimpft? Ich sag ja. Dann brauche ich nur Ihren Impfpass. Ich sage, den habe ich nicht dabei. Oh, und ich sehe mich schon. Ich denke so, fuck, ey, soll ich jetzt hier auf der Straße schlafen oder was? Und dann hat er mir so einen Selbsttest gegeben. Das war tatsächlich auch so ein Schnelltest. Und das war das erste Mal im Leben, dass ich so ein. Hast du schon mal so einen Schnelltest selber gemacht?
Nein, auch nicht, nee.
Du steckst dir den Pinöpel in die Nase. Auch die Anleitung, als würdest du so ein Auto selbst zusammenbauen wollen. Mega lang. Ja, auch gar keinen Bock da drauf. Ich hatte auch nicht so viel Zeit. Also das Ding in die Nase, dann dieses Stäbchen mit dem Rotz dran in so ein kleines Gefäß. Da ist eine Flüssigkeit drin.
Dann einsenden.
Dann erstmal. Dann draußen im Briefkasten. Dann da so ein bisschen 15 Sekunden, bis ich das alles gelöst habe. Pinöpelchen raus. Fläschchen zu. Fläschchen habe ich dann geschüttelt. Ich hatte auch keine Lust, die Anleitung zu lesen. Ich habe es dann einfach geschüttelt. Und dann hattest du so einen kleinen, so stelle ich mir einen Schwangerschaftstest vor, wie so ein kleines Plättchen und da war halt so eine kleine Öffnung, da musst du irgendwie 4 Tröpfchen drauf machen und dann gab es so einen Verlaufstreifen, wie so ein pH-Test und erst sah es so aus, ich denke so, oh fuck, das verfärbt sich so, als wäre es positiv und ich denke so, das wäre aber jetzt komisch und auch doof, alles in einem und dann hat sich's aber noch ein bisschen anders wieder verlaufen und dann war es negativ, also da bin ich schon mal froh, dass mir das dann auf Zukunft erspart bleibt. Weiß gar nicht, wie wir drauf kommen. Ach so, was sagst du, die ganzen Fans vor Ort? Hoffentlich waren die alle geimpft. In den USA sind die ein bisschen lockerer, deswegen sind ja jetzt auch damals schon, ne, AEW und die WWE auch nach Florida gegangen. Die sind da so sehr offen und auch die nächsten großen Shows werden ja allesamt in Florida und in Texas stattfinden. Da gibt es, glaube ich, gar keine Beschränkungen mehr. Sagt man, machen, was man möchte. Wer übrigens den Pay-Per-View noch nicht geguckt hat oder generell sagt, Mensch, ich habe Wochenende oder zum Beispiel in NRW ist ja morgen auch Feiertag.
Frohen Leichnam.
Ganz genau. Wer sich noch ein bisschen was angucken möchte, auch das Buy-In Pre-Show-Match zwischen Serena Deeb und Rio soll richtig, richtig gut gewesen sein. Mir wurde zugetragen, es soll das beste Buy-In-Match gewesen sein, was es bisher gab bei AEW. Ging auch knapp 15 Minuten. Also wer da Lust drauf hat, NWA Women's Championship Serena Deeb gegen Rio, kann man sich auch das noch angucken. Hangman Adam Page, Nico, hast schon richtig gesagt, er kann sich durchsetzen gegen Brian Cage. Die Fans waren am Start und das war ja auch einer der Charaktere dieser Hangman Page, von dem wir gesagt haben, Mensch, also der leidet aktuell mit am meisten drunter, dass eben keine Fans da sind. Und man hat, glaube ich, auch, das kann man schon mal so vorwegnehmen für den ganzen Event, den Wrestlern auch angesehen, wie viel Spaß, wie viel Freude ihnen das jetzt wieder macht. AEW hatte natürlich immer schon mal ein paar Fans, aber das waren größtenteils dann ja eben auch immer ja andere Wrestler oder Familienangehörige. Und die anderen Fans, die saßen immer so gefühlt so einen Kilometer weg. Ne? Und diesmal war es ja wirklich um den Ring vollgepackt. Sogar auf der Bühne hatten sie noch irgendwie so 3-4 Reihen noch mal so 80 Fans oder was draufgepackt. Also es war eng, war fast wie bei so einer alten ECW-House-Show oder sowas, kam ich mir hier schon fast vor.
Absolut, also es hat mega Spaß gemacht, auch beim Zuschauen, wie ich gerade schon sagte. Wirklich toll, tolles Opening-Match, schön auch die Entwicklung um Brian Cage und Team Taz, denn Team Taz wollte ihm helfen, ja, wollten sich einmischen und er hat die Hilfe abgewehrt, er hat die Hilfe nicht angenommen. Hat trotzdem verloren, auch glaube ich auch dadurch, ne, weil er kurzzeitig auch abgelenkt war, Ricky Starks und wie heißt der kleine Bursche noch gleich? Der
Hook,
genau. Die waren nämlich dort ringside, auch Taz am Kommentatorenpult vollkommen außer sich, enttäuscht über Brian Cage, dass er seine Teammitglieder da so behandelt hat, ja. Er hat dann mit aller Wahrscheinlichkeit demnächst als Einzelmaschine unterwegs, Brian Cage.
Oh, ich könnte mir auch vorstellen, dass man jetzt, genau, ich könnte mir fast vorstellen, dass man jetzt auch erstmal hier in die Tag-Team-Richtung geht und sagt, wir machen jetzt mal Hangman Page und Brian Cage gegen den Rest von Team Taz oder sowas, dass man das noch ein bisschen fortführt erstmal. Lassen wir uns mal überraschen. Zweites Match des Abends, AEW World Tag Team Title Match. Die Young Bucks, amtierende Titelträger, hatten es zu tun mit John Moxley und Eddie Kingston. Und John Moxley und Eddie Kingston, die kamen durch die Fans hier zum Ring mit John Moxleys neuem Theme, Wild Thing. Und da war auch, also es war hier so eine Party-Crowd. Das war so eine Spring-Break-Crowd. Die Fans hatten richtig Bock.
Man merkte auch Moxley, besonders Moxley, merkte man, wie euphorisch er war. Ne? Hat er da wirklich so eine Wasserflasche noch weggeworfen, volles Fund? Ich weiß es nicht. Das ist auch so, wow, wer das jetzt abgekriegt hat.
Und Stuhl, glaube ich, fast, oder?
Ein Stuhl, der flog her. Also das war, fand ich sehr, sehr cool und auch toll. Dieser neue Song von ihm, ne? Das passt natürlich super. Der ist bekannt, der Song, ja. Kommt sofort gut beim Publikum an. Und das ist ja nicht der einzige, ne? Wie heißt er? Jungle Boy und sein Theme-Song, ja. Das ist ja auch ein bekannter Song oder aber auch natürlich von
Orange Cassidy,
ganz genau, ne? Mit seinem Pixies-Song. Das ist schon ganz nice, ne? Dass die AEW da so ein bisschen Geld hinblättert, um ja bestehende Songs einfach zu nehmen. Finde ich sehr gut und hat mir einfach auch gut gefallen.
Auch das Match übrigens auch nice. Ja, sehr, sehr schönes Match. Natürlich nicht so das ganz typische Young Bucks Match, wie wir es kennen, sondern natürlich, wenn man hier gegen John Moxley und Eddie Kingston antritt, dann gibt's natürlich ein bisschen mehr Brawling. Und die Storyline war ja unter anderem so ein bisschen, dass sie hier, oder Eddie Kingston genauer gesagt, den Young Bucks auch die Schuhe hatte er geklaut, ne? So richtig, wie man das hier im Ghetto macht, da hinten Richtung Mümmelmannsberg, ne? Wenn ihr mal in Hamburg seid, immer in der U2 mal einschlaft und ihr fahrt bis Endstation Mümmelmannsberg.
Ab da werdet, steht, fängt's an.
Ganz genau, da werdet ihr wach, da habt ihr auch keine Schuhe mehr an. Und genauso hat hier Eddie Kingston's gemacht mit den Young Bucks und hatten aber neue Schuhe, also da ist noch ein bisschen Geld vorhanden. Und Luke Gallows, Karl Anderson kam auch noch raus während des Matches, aber Frankie Kazarian konnte hier dann dafür sorgen, dass die beiden dann eben hier doch nicht ganz so viel eingreifen konnten, wie sie wollten. Aber die Young Bucks haben dann doch das Ice Spray nutzen können und haben auch John Moxley, glaube ich, war es, damit nochmal eine verpasst. Der war dann auch wieder ein bisschen am Bluten. Also letztendlich waren aber 4 BTE-Trigger notwendig, um tatsächlich hier John Moxley zu besiegen. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass das nicht John Moxley derjenige war, der hier gecovert wurde.
Ja, in der Tat. Also das war ich auch verwundert. Ich fand die BTE-Trigger, die hätten auch ein bisschen stiffer sein können, meiner Meinung nach. Mhm. Schenken sich ja sonst auch nicht. Die fand ich ein bisschen lame, ganz kleines bisschen, aber das ist auch Klagen auf hohem Niveau. Insgesamt gut gebooktes Match. Es sah zeitweise danach aus, als wenn Moxley und Kingston die Titel holen würden. Das hat nicht sollen sein. Demnach weiterhin die Young Bucks, unsere AEW World Tag Team Champions.
Ganz genau. Gucken, in welche Richtung das dann weitergeht mit den Young Bucks. Schauen könnte man auch vorstellen, dass man die Fehde hier vielleicht auch noch einen Moment nochmal weiterzieht, was man sich da einfallen lässt. Drittes Match der regulären Matchcard war dann die Casino Battle Royale. Der Gewinner sollte oder wird einen dann AEW World Title Shot kriegen. Und das System ist ja ein bisschen anderes, als man es jetzt von der WWE, vom Royal Rumble zum Beispiel kennt, wo einfach die Leute nacheinander reinkommen, eins und zwei starten und dann kommt alle 90 Sekunden oder welchen Intervall die WWE auch immer gebrauchen kann, kommt dann jemand Neues rein. Hier ist es so ein bisschen anders. Es gibt quasi ein Kartenspiel vorab und dann kommen erst kommen dann alle rein, die Herz gezogen haben, dann kommen alle rein, die Pick gezogen haben und so weiter. Und es gibt einen Joker. Und so viel sei schon zu verraten. Leo Rush, Nico, war der Joker.
Leo Rush. Do you feel the rush? Ich war kurz am Überlegen, wer ist das noch gleich? Ach, dann fiel es mir noch ein. Leo Rush, den kennen wir natürlich von NXT. Der kleine flinke Techniker, der durfte hier mal kurz ein paar Tricks auspacken, wurde allerdings dann doch relativ zeitnah von Matt Hardy, glaube ich, eliminiert. Leo Rush wahrscheinlich jetzt nicht Teil des AEW Rosters, er ist ja, glaube ich, Free Agent. Mal abwarten, ob er nochmal bei AEW auftaucht. An und für sich fand ich die Battle Royale ticken plätterig. Also man merkte, okay, die ist jetzt doch nicht ganz so durchdacht wie so eine klassische WWE Battle Royale, nicht, dass die immer toll wären, aber manche Eliminations gingen mir ein bisschen zu schnell hier. Ne? Von manchen Leuten hat man wirklich sehr wenig gesehen. Das Finish hingegen fand ich nice. Ne? Wir haben alle damit gerechnet, dass Christian das Ding nach Hause holt, der übrigens auch einer der Ersten war, wenn nicht sogar der Erste. Aber es konnte sich der Publikumsliebling, der junge Jungle Boy, ne?
Ja.
Dschungeljunge. Der Dschungeljunge konnte sich am Ende durchsetzen und das hat mich gefreut. Auch die Geste von Christian Cage, der ihm nochmal gratulierte und ihn umarmte. Das Publikum war aus dem Häuschen. Fand ich ganz nice. Jungle Boy, also in naher Zukunft, nee, ich glaube sogar in 2 Wochen wurde schon announced, ne? In 2 Wochen wird er diesen Title-Shot einlösen dürfen.
Unser kleiner Mowgli wird dann hier tatsächlich eincashen dürfen. Kleine Anmerkung noch, Leo Rush, da hatte ich zumindest gelesen, dass er bei New Japan wohl unterschrieben hat und dann quasi hier für diesen Event ausgeliehen wurde. Also wird wohl nicht darauf hinauslaufen, dass wir ihn jetzt dauerhaft bei AEW sehen, aber ich glaube, er war hier jemand, den man hier durchaus bringen konnte. Ja, der eine oder andere hat vielleicht mit Daniel Bryan gerechnet. Das war natürlich von vornherein sehr, sehr unrealistisch. Und du hast schon gesagt, das Finish dann auch mit Christian Cage und Jungle Boy. Und da muss ich auch dran denken, wie hätte die WWE das wohl gemacht? Bei der WWE hätte natürlich Christian gewonnen und das aufstrebende junge Talent hätte nicht gewonnen. Hier hat man es genau andersrum gemacht. Und selbst wenn es vorher, muss man auch sagen, selbst wenn es vorher anders geplant gewesen wäre, nach den Ovationen und nach den Publikumsreaktionen, die Jungle Boy hier beim Entrance und dann auch während des Matches gezogen hat, also spätestens da hätte Tony Khan einmal kurz an den Referee funken müssen und sagen müssen, ey, so Alter, eigentlich soll Christian Cage gewinnen, sag den beiden aber mal, wir ändern das Finish, Jungle Boy gewinnt, weil auch das muss man sagen, egal wer von den beiden jetzt gewinnt, die werden jetzt nicht Kenny Omega in 2 Wochen besiegen, von daher dann doch tatsächlich hier dem kleinen Dschungeljungen den Sieg geben und hat Spaß gemacht. Du hast schon nicht gesagt, nicht ganz so gut durchgescriptet wie eine WWE Battle Royale. Ich hatte auch oft das Gefühl, was mich mittlerweile auch, oder was bei AEW leider auch viel zu häufig macht, ist, dass Leute halt nicht eliminiert werden, sondern dass die dann unterm Ringseil durchgehen, also unterm zweiten oder unterm dritten und was auch immer, ne?
Lange
wechseln und dann wieder reinkommen, dann so, das war am Anfang, glaube ich, auch direkt 2 oder 3 Leute, wo ich dann denke so, ja, das ist doch auch kacke. Naja, aber generell ein sehr, sehr guter Sieger und das konnte man sich schon anschauen. Match Nummer 4, Cody Rhodes gegen Anthony Ogogo. Der hatte sich ja vorab noch irgendwie die Rippen gebrochen oder was, ne?
Ja,
irgendwas war da noch passiert. Das Match leider viel zu lange, knapp 11 Minuten hat es bekommen. Das hat sich schon arg gezogen. Wir haben es ja auch vorab schon ein bisschen kritisiert, dass wir gesagt haben, also ein Cody Rhodes, der sollte bei einem der größten Events, den man im Jahr hat, eigentlich nicht so hergeschenkt werden, in so einem doch sehr unbekannten unbedeutenden Match, dann ging es auch noch viel zu lange. Da tat mir der Cody Rhodes ein bisschen.
Ja, also das war auch so ein bisschen mein Lowlight des Pay-Per-Views. Und ich habe mich auch gefragt, ja, man möchte natürlich Anthony Ogogo irgendwie overbringen, aber ist das jetzt der richtige Weg gewesen? Ja, er hat sich beweisen können, er hat zeigen können, dass er nicht nur boxen kann. Ja, aber das hätte ich darauf verzichten können beim Pay-Per-View. Bin ich total bei dir.
Das hätte man auch bei die ganze Storyline und Fehde hätte man auch bei Dynamite zeigen können.
Ja, und lieber gegen Cutie Marshall in einem Hardcore-Match, whatever, ne? Oder in einem finalen Match. Ja.
Ja. AW, TNT-Title-Match. Miro hatte es mit Lance Archer zu tun. Auch hier kam nicht so richtig Feuer auf, was aber auch, glaube ich, daran lag, dass die Crowd ja primär hier hinter Miro stand, was einfach auch der ganzen Sache geschuldet ist, die auch wir in den letzten Wochen angesprochen haben, dass Lance Archer erst war irgendwie ein Böser, dann war er ein Guter wieder eine Woche, dann war er eine Woche wieder ein Böser und jetzt ist er, glaube ich, wieder der Gute. Also den kann man nicht so richtig, das ist der Big Show von AEW im wahrsten Sinne des Wortes. Also
der dreht sich im Kreis.
Dreht sich im Kreis und dementsprechend kam jetzt hier für die Fans auch nicht wirklich in Frage, jetzt hier irgendwie Lance Archer anzufeuern, sondern es war dann tatsächlich eher Miro. Knappe 10 Minuten hat er gebraucht im Game Over. Seinem Aufgabegriff hat er letztendlich hier dafür gesorgt, dass Lance Archer das Bewusstsein verlor. Jake Roberts, der am Tag Geburtstag hatte, 66 ist er, glaube ich, geworden, der hatte noch hier auch
eine Tüte dabei. Sein Leben fängt an gerade, ne?
Dein Leben fängt an. Das Leben aber wahrscheinlich geendet hat der Schlange, die vielleicht in diesem Säcklein drin war. Die hat Miro nämlich einfach mal weggeworfen.
Frech, ne? Dieser Miro, das hätte ich ihm gar nicht zugetraut, dass er so bösartig ist. Tieren.
Ja, vielleicht.
Hilflosen Tieren in einem Sack.
Da kommen wir nachher noch zu. Miro, der auch bei AEW aktuell ja noch alleine unterwegs ist. Vielleicht ändert sich das ja aber auch in 90 Tagen. Gucken wir mal. Match Nummer 6 war dann das AEW Women's Championship Match. Hikaru Shida, die den Titel jetzt ziemlich genau ein Jahr gehalten hat, gegen Dr. Britt Baker. Fast 18 Minuten hat das Match bekommen. Und ich muss sagen, auch, was heißt auch, aber hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, es war ein bisschen zu lang. Und es war ein bisschen unsauber, waren ein paar Botches drin und ich glaube, das lag auch so ein bisschen dran, dass nicht so richtig Spannung drin war, dass eigentlich jeder wusste, aber jeder eigentlich nur drauf gewartet hat, komm, wir zählen halt das Cover 1, 2, 3 und Britt Baker ist die neue Championess.
In der Tat. Also ich fand auch gerade so das erste Drittel fand ich besonders lame, wobei das letzte Drittel hingegen, das fand ich wiederum nice, ne? Da gab es Nearfall after Nearfall und Submission Holds. Ich fand insgesamt, also das war ein sehr solides Match, tolles Finish auch. Es war mir auch zu soft teilweise, ne? Also wenn man sich jetzt in Sasha Banks gegen Bianca Belair von Mania vor Augen führt, die haben sich ja auch nicht blutig geschlagen, ne? Mhm. Abgesehen von diesem Peitschenhieb und dem Zopf, aber das sah irgendwie stiffer aus wie dieses Match hier, ne? Nachdem Britt Baker ja ein tolles Match gegen Thunder Rosa hatte, wo ja Blut spritzte bis weiß ich nicht was, das muss man natürlich nicht immer wiederholen, aber gerade auch die Attacken von Hikaru Shida, die waren mir einfach zu soft. Tut mir leid, Leute, ich hoffe, das ändert sich in naher Zukunft mit Dr. Britt Baker als AEW Women's Champion. Mal gucken, wer ihr als nächstes entgegengestellt wird.
Weiteres Problem zu dem Zeitpunkt mit dem Pay-Per-View, das ich hatte, war, es war mir einfach auch schon zu viele Nearfalls. Also das war schon fast alles wie WrestleMania Main Event. Also in jedem Match wurde 18.000 Mal bei 2,999 ausgekickt, was ja an sich nicht schlimm ist, aber ich finde, das musst du dann gerade auch bei so einem Pay-Per-View muss man das dann dosieren und das muss dann eben nicht in jedem Match so oft sein. Also mir waren teilweise auch einfach zu viele Pins, zu viele Finisher. Bei manchen muss ich auch zugeben, war ich mir auch gar nicht sicher, ist das jetzt der Finisher oder nicht. Also da dann kannst du ja auch ein gutes Match haben und das erste Cover ist dann auch direkt das Ende. Also du musst ja nicht in jedem Match diese 20 Nearfalls haben. Und hier meine ich noch in Erinnerung zu gehabt haben, dass es eben auch hier doch die ein und zwei, drei andere gab. Aber an sich herzlichen Glückwunsch, Dr. Britt Baker, zum ersten Mal AEW Women's Championess. Und ich bin gespannt, was man jetzt mit ihr macht, denn sie war auch hier. Also sie war auch die von den Fans Geliebte. Ob sie dann jetzt weiterhin Heel ist, ob man sie jetzt gegen den Face stellt oder, warten wir mal ab.
Es gab die Umarmung von Tony Schiavone ja auch noch. Hat noch irgendwie was ins Ohr geflüstert.
Nee, der hat nicht ins Ohr geflüstert, der hat mal kurz am Ohr geknabbert.
Ja, toll.
So gratuliert man sich, ja. Ja. Also die beiden. Match Nummer 7. Sting und Darby Allin gegen Ethan Page und Scorpio Sky. Stings erstes Match, ich glaube, seit 6 Jahren, das Cinematic nicht mitgerechnet. Und er hat hier einiges gezeigt. Er sah natürlich ein bisschen älter aus. Ist, glaube ich, jetzt auch 66 geworden in seinem Borat-Badeanzug da. Und hat aber doch auch einige Moves ausgepackt, wo ich schon so dachte, so hey, das traut sich Baron Corbin aber bei der WWE nicht.
Es war zumindest nicht peinlich. Ja. Ich muss ihn, und ich denke, keiner von uns will ihn, sehr, sehr oft im Ring sehen. Besonders nicht in Einzelmatches, also das habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Er hatte hier seine Momente und ich habe es ihm abgekauft. Auch die Fans in der Halle waren natürlich froh, ihn mal live sehen zu können. Das hat dem Match auch gut getan, ne? Dass wirklich die Fans dort mitgegangen sind. Mhm. Julia fand das schrecklich beispielsweise und ich habe es mit ihr zusammengeguckt und sie meinte, wow, diese alten Männer, das geht gar nicht mehr klar. Ich habe es nicht ganz so eng gesehen. Also mein absolutes Match, was ich bisher wirklich fast am schlimmsten fand, war dieses Saudi-Arabien-Match, DX gegen Taker und Kane. Oh. Also das war für mich wirklich peinlich. Es war peinlich, ein Wrestling-Fan zu sein in diesem Moment. Das war in Ordnung. Ne? Sie konnten sich durchsetzen, die Faces konnten sich durchsetzen und sogar Sting durfte das Match beenden mit einem Scorpion Death Drop.
Ja, also das hat. Ich fand's okay. Also ich muss jetzt Sting nicht jede Woche sehen.
Ist wahrscheinlich auch erstmal verletzt jetzt.
Wahrscheinlich. Aber er soll Standing Ovations bekommen haben, als er Backstage kam. Also
ja, das ist auch cool.
Der hat's geschafft. Match Nummer 8 war dann das Triple Threat Match um den AW World Title. Kenny Omega gegen Pac gegen Orange Cassidy. Da war ja letzte Woche auch noch nicht ganz klar. Wird Orange Cassidy tatsächlich hier dabei sein? Er war dabei. Und auch das, Nico, war natürlich ein Match, was das Publikum ordentlich abgefeiert hat. Es gab viele, viele coole Spots. Ich hatte immer ein bisschen Sorge, wenn Pac und Orange Cassidy zusammen im Ring waren, dass am Orange Cassidy gleich doch nicht mehr das Match beenden kann. Aber,
das stimmt. Übrigens auch beim Match zuvor, das fällt mir gerade ein. Ne? Ich meine, ich habe Ethan Page hat Darby Allin sowas von heftig ins Publikum geworfen.
Oh ja, das war krass. Aber, in der Wiederholung hat man gesehen, er ist auch genauso gelandet. Er hat die Barriere nicht mehr berührt und er ist eigentlich genauso gelandet, wie es sein sollte. Also, aber trotzdem natürlich krass.
Volles Fund. Also das war krass. Und Orange Cassidy, ja, der hat hier eingesteckt. Ordentlich Blessuren mit sich getragen. Ich war begeistert von dem Match. Ne? Es war zwar da auch vollkommen klar, dass Kenny Omega das Ding gewinnt, meiner Meinung nach. Aber man hat es doch so spannend gelöst und es sah dann doch so aus, okay, gibt es einen Abstand. Stauber-Ding von Cassidy. Also das war sehr, sehr nice und ich habe mitgefiebert und am Ende wirklich in wunderschöner Heel-Manier ein Don Callis, der sich erhoben hat von seinem Kommentatorenpult und Kenny Omega einen Gürtel nach dem anderen gereicht hat, dann Pack jeweils niedergeschlagen hat. Ja. Das war schon ziemlich
nice. Und auch generell die Finish-Idee. Ne? Pack hatte Orange Cassidy im Aufgabegriff, im Brutalizer, und Orange Cassidy wusste halt nicht, was er machen sollte. Er hat nicht Pack dazu gekriegt, dass der den Griff löst. Dann hat er halt einfach den Referee attackiert, weil sonst hätte es tatsächlich vorbei sein können mit dem Titel. Und du hast schon richtig gesagt, als dann Audrey kam, neuer Referee, und wir hatten eben Orange Cassidy, auf einmal Pack aus dem Ring geschmissen hat. Und dann eben hier Kenny Omega pinnen wollte, in bester WWE-Abstauber-Manier. Und die Fans natürlich komplett ausgerastet, weil sie für einen ganz kleinen Moment, glaube ich, hier die Chance gewittert haben, dass tatsächlich vielleicht Orange Cassidy hier den Titel mit nach Hause nehmen kann. Und dann hast du es schon richtig gesagt. Auch hier ein ziemlich cooler Move, hat man sich was Cooles einfallen lassen. Es gab einfach nicht nur den Belt-Shot mit einem Gürtel, sondern mit allen Vieren hintereinander. Da war Pac dann aber auch wirklich K.O. Und Kenny Omega kann eben hier seinen Titel verteidigen und auch mal gucken, wie es für ihn weitergeht. Du hast schon richtig gesagt, in 2 Wochen sehen wir dann erstmal ihn gegen den Jungle Boy und dann mal gucken. Nico, damit war es Zeit für den Main Event und das war Stadium Stampede. Knappe 30 Minuten hat das Ganze bekommen bei einer Niederlage. Hätte sich der Inner Circle auflösen müssen und ihr kennt an Auflösen hätte täten müssen, dass sie das Match nicht verloren haben. Nico, vorher war die Spannung natürlich groß. Welche Elemente vom letztjährigen Stadium Stampede wird man vielleicht wieder aufgreifen? Was wird man sich Neues einfallen lassen? Wie hat es dir gefallen?
Also man hat sich vieles Neues einfallen lassen. Ich glaube, auch Jericho und Konsorten sind da mal so durchs Stadion gewandert, durch die Katakomben, haben geguckt, okay, hier können wir was machen, da können wir was machen, das gab's noch nicht. Teilweise war so ein bisschen Money in the Bank 2020 ja. Flair, muss ich sagen, als sie da so in den Büros unterwegs waren. Im Großen und Ganzen fand ich es aber, also es kann nicht das erste Stadium Stampede übertreffen, weil das war einfach neu. Das war so, wow, was ist denn hier los? Man hat sich hier aber wirklich Mühe gegeben, schön auch am Anfang. Ne? Der Inner Circle hat sich dort abgeseilt in guter alter Shawn Michaels-Manier fast schon, haben sie sich da gemeinsam abgeseilt im Stadion. Das war schon ganz beeindruckend. Das Match war übrigens teilweise auch gepretaped. Mhm. Ne? Das sah man übrigens am Ende auch, denn am Ende, als ein Chris Jericho das Stadion betreten hat, war diese Bandage an seiner Hand nicht ganz so plätterig losgelöst, wie sie zuvor im Taping war, aber what the fuck, egal.
Aber schön war die Idee ja, ne? Dass man jetzt gesagt hat, okay, wir haben endlich mal wieder Fans und jetzt können wir natürlich nicht als Main Event einfach ein getaptes Match hier ausstrahlen. Also hätte man machen können, aber man hat es eben so gemacht, dass wirklich das Finale dann eben in der Halle stattfand und das Publikum wurde dann halt immer lauter, ne? Als man gesehen hat, ey, Alter, die prügeln sich jetzt hier und im Hintergrund sah man auf einmal das Publikum, wo die Leute dann gemerkt haben auch so, ey, das ist jetzt tatsächlich live und das war auch ein ziemlich, ziemlich cooler Moment und letztendlich war es dann Sammy Guevara, der hier den Pin an Sean Spears im Ring durchführen konnte, 630 Splash, und dementsprechend bleibt der Inner Circle also vorhanden, wie er ist. Wir hatten, was waren die unterschiedlichen Locations? Wir hatten auf einmal Conan, der so einen kleinen DJ da gespielt hat. Wir hatten so eine kleine Party-Location wie so ein Bar-Brawl.
Lowlight fand ich übrigens FTR, ne? Also ich meine, die haben am wenigsten, waren am wenigsten präsent.
Ja.
Ich dachte am Ende, okay, wo bleiben die denn jetzt? Die wurden da irgendwie in diesen Fahrstuhl irgendwie manövriert. Und dann kam irgendwie nichts mit. Das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten hatten wir auch das Clash of Titans, ne? Wardlow und Jake Hager, die sich in diversen Locations da gebrawlt hatten.
Mit den Schweinehälften unter anderem.
Mit den Schweinehälften, was war denn da los? Der Chairman Sean Spears, der da in diesem Stuhlraum saß und mit so einem Spotlight versehen. Also das ist auch ein Match, das werde ich mir definitiv nochmal anschauen. Mhm. Das habe ich übrigens, ich habe das erste Stadium Stampede Match dreimal gesehen. Ich habe es mit Patrick irgendwann auch nochmal geschaut. Ja. Und auch das macht es, glaube ich, Sinn, sich das nochmal anzugucken und wirklich jede Kleinigkeit wahrnehmen zu können.
Und ich bin gespannt, wenn man vielleicht für nächstes Jahr in ein anderes Stadion irgendwie geht und dann hast du da Stadium Stampede. Also ich glaube, dieses Konzept, wir haben letztes Jahr bei Money in the Bank drüber gesprochen, wo wir gesagt haben, so, alter Falter, das müsste eigentlich vom Ansatz her das großartigste Match aller Zeiten sein. Du kannst es aufzeichnen. Du hast ein ganzes Bürogebäude, wo du Sachen machen kannst. Was die WWE daraus gemacht hat, war dann leider ja eine ziemliche Enttäuschung. Aber ich glaube, dieses Stadium Stampede, das war jetzt Nummer 2. Das war aber bei weitem wahrscheinlich noch nicht das letzte Mal, dass wir Stadium Stampede gesehen haben. Und da freue ich mich tatsächlich schon drauf.
Und es ist aber ein riesengroßes Falls Count Anywhere Match mit mehreren Teilnehmern. Ja, ich meine, was Besseres kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Wir beide ja sowieso große Verfechter des False Count Anywhere Matches. Von daher gefällt mir das einfach gut, gerade wenn die Storyline auch stimmt.
Auf jeden Fall. Also Daumen nach oben, wenn ihr AEW Double or Nothing noch nicht gesehen habt und wie schon angesprochen, vielleicht hat der eine sogar ein langes Wochenende. Oh, auch unverschämt. Das man nutzen wollt, schaut auf jeden Fall mal rein. Hat Spaß gemacht, konnte man anschauen und jetzt darf man gespannt sein. Es wurde ja schon angekündigt, der nächste Pay-Per-View wird All Out sein und der findet natürlich immer am 1. September-Wochenende statt, wird diesmal in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder stattfinden, also am 5. September, Sonntag der 5. September in Chicago wieder im Sears Center, wobei das heißt jetzt nicht mehr Sears Center, es heißt jetzt irgendwie anders, aber es ist die Arena, wo auch die letzten beiden Male All Out bzw. All In dann eben auch stattgefunden haben, da ein gutes Stück auswärts von Chicago, wo ja zum Beispiel auch schon der Kutzi und ich vor 2 Jahren waren, unter anderem mit unserem guten Freund Christian Bruns und da uns da den Event angeschaut haben, also wenn man wieder einreisen darf, vielleicht hat ja der eine oder andere Interesse und möchte sich das Ganze mal vor Ort anschauen, dann bitte einmal googeln vorher, wo die Halle ist, nicht, dass ihr euer Hotel irgendwie in Chicago Downtown nimmt, das sind nämlich dann gute 40 Kilometer außerhalb, da möchte man ja auch nicht mit dem Fahrrad hinfahren.
Damit und sollte das nicht klappen, das wurde noch ein weiterer Pay-Per-View announced, nämlich auch Full Gear wird in diesem Jahr noch stattfinden und zwar in St. Louis. Und ich meine, das wäre, glaube ich, der November, in dem dieser Pay-Per-View stattfinden wird. Also 2 weitere Großveranstaltungen hier beim Double or Nothing Pay-Per-View announced.
Ganz genau, 6. November wird das Ganze dann sein. Da kann ich auch schon mal kurz gucken, was das denn für ist. Das ist Dezember, das November, das ist dann wiederum ein Samstag. Also, der 5. September ist aber auch, das ist ein langes Wochenende. 5. September, da ist, weiß nicht, President's Day oder sowas, den Montag. Also dementsprechend macht man es da auf den Sonntag. Hat man eh auch, dann haben die Amis so ein langes Wochenende. Und für Full Gear im November geht man dann wieder ganz klassisch auf den Samstag. Wie, ich weiß nicht, ob wir das letzte Woche schon angesprochen haben, ist ja auch die WWE mit dem SummerSlam macht. Ne? Der SummerSlam wurde angekündigt für Daten heute. Du hast der 21. August, genau, ein Samstag, Samstag auf Sonntag. Die Location soll, glaube ich, am Wochenende final angekündigt werden. Es war, glaube ich, zwischenzeitlich sicher, dass es das neue Footballstadion in Las Vegas werden soll. Das stand wohl jetzt irgendwie noch mal kurz auf der Schwebe. Also wir sind mal gespannt. Könnte auch sein, dass es doch noch was anderes wird. Aber es wird irgendwo in diesem Raum sein. Der Madison Square Garden war ja auch mal im Gespräch. Der soll es aber auf jeden Fall nicht sein, weil die anderen Shows, die sind auch alle da in der Ecke. Dallas, Texas, Vegas ist man da nicht auch weit. Also ich denke mal, irgendwo zwischen Los Angeles und New Orleans wird das Ganze stattfinden. Und mal gucken, für welche Variante die WWE sich da entscheidet. Wird natürlich auch damit zu tun haben, welchen Main Event man da anbieten kann. Denn so viel kann ich schon sagen. Roman Reigns gegen die Usos, damit verkauft man keine 50.000 Tickets.
Das glaube ich auch nicht.
Nee. Und auch wenn Seth Rollins seine allerschönste Jacke trägt, auch das alleine wird nicht reichen. Aber
und es werden immer weniger Catcher, das ist ja das Ding. Ja. Da werden ja Leute gehen gelassen, werde ich auch ein bisschen traurig, ne, mittlerweile.
Unter anderem heute, Nico, du sprichst es richtig an, vor knapp 1,5 Stunden kam die Breaking News, unter anderem entlassen Ruby Riott, Lana, Santana Garrett, Buddy Murphy, Aleister Black und Braun Strowman. Also, wenn ich hätte Geld setzen müssen und du hättest zu mir letzte Woche gesagt, du, Dennis, oder wir hätten es in der Prognosensendung gemacht, ne? Dennis, ich prognostiziere, Braun Strowman wird von der WWE entlassen. Dann hätte ich gesagt, Nico, das ist auf jeden Fall eine 5-Sterne-Prognose. Warum sollte die WWE sein, so blöd sein und Braun Strowman entlassen? Das ist ein Riese, den kannst du auch.
Letztens noch im Main Event gewesen,
ja, ne, beim letzten Pay-Per-View. Genau, also, und ich glaube, also auch, weiß jetzt nicht, ob es der netteste Typ der Welt ist, aber er ist groß, er ist imposant, den kannst du, glaube ich, auch. Also ich bin immer davon ausgegangen, ein Braun Strowman, der ist noch die nächsten 20 Jahre bei der WWE. Wir wissen nicht, was jetzt letztendlich dazu geführt hat, ob es tatsächlich einfach nur Kostenspargründe sind. Letzte Woche hat die WWE ja quasi ihre komplette Creative Division entlassen, weil man festgestellt hat, Mensch, wir haben hier eigentlich zwei Leute, einmal für digital und einmal für offline. So hat man dann festgestellt, Mensch, wir können ja hier 60 Leute entlassen. Und anscheinend ist man da gerade irgendwie auf dem Trip, obwohl man hier Millionen und Abermillionen, das war letztes Jahr 2020, war das erfolgreichste Jahr, was die WWE jemals hatte finanziell. Und trotzdem entlässt man hier Leute. Vorhin schon kurz angesprochen, Lana, wäre das eine für AEW? Oder bei Lana mache ich mir aber auch keine Sorgen. Ich glaube, die kommt auch als Influencerin mit ihren, weiß gar nicht, was hat sie auf Instagram, müssen wir mal gucken, mit ihren 2 Millionen Followern oder was die sie hat, kommt sie, glaube ich, auch ganz gut.
Ich weiß gar nicht, ob man sie Miro an die Seite stellen muss. Wenn es gemacht wird, ja, dann kann ich damit leben, dass wir sie als Catcherin nicht unbedingt mehr sehen wollen. Da sind wir uns einig. Was mich wirklich am meisten getroffen hat, war Aleister Black, der Mann, den man ja wahnsinnig schlecht eingesetzt hat im Main-Roster, der allerdings in den letzten Wochen ein paar Backstage-Vignetten bekommen hat und in der vorletzten Smackdown-Sendung auch mal auftreten durfte und einen Big E in diesem Fatal 4-Way IC-Title-Match attackiert hat. Ne? Das war für mich natürlich Indiz, okay, man hat jetzt Aleister Black gegen Big E in der Pipeline. Mhm. Jetzt wird der Mann gefeuert. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich war ein großer Fan von ihm. Da hätte ich ihn doch lieber zurück zur NXT geschickt. Der hätte irgendwie eine Fehde mit Karrion Kross oder sowas starten können oder whatever, ja. Also da bin ich wirklich ziemlich pisst, dass sie den haben gehen lassen.
Gerade mal nachgeguckt, 3,8 Millionen Follower hat Lana natürlich auf Instagram.
Auch also, nicht wenig, ne?
Da sollte der ein oder andere Euro reinkommen. Also ich glaube, der Vertrag von unserem guten Freund Miro, der dürfte auch entsprechend dotiert sein. Da sollte also auch noch ein Euro reinkommen. Bin ich gar nicht so sicher, ob wir sie tatsächlich bei AEW sehen werden. Aber da muss man schon sagen, zu den guten alten Zeiten, auch wo Rusev noch mit dem Panzer bei WrestleMania reingefahren ist oder so. Das war schon ein ziemlich geniales Duo. Auch was wir noch vergessen haben bei Double or Nothing. Es wurde ja noch jemand auch wieder angekündigt, denn der stärkste Mann der Welt, Mark Henry, auch er ist jetzt bei AEW. Also, er soll für die neue Show, die ja im August startet, wie heißt das? Nicht Revolution?
Rampage.
Wird er als Analyst wird er da fungieren. Also nach The Big Show, jetzt hier mit Mark Henry, der der nächste Veteran, Nico, der sich AEW angeschlossen hat.
Ja, das sind alles die Leute, die Legenden, die haben wir jetzt, die will ich nicht mehr im Ring sehen, ja, aber so ein Mark Henry und auch ein Big Show, das sind einfach imposante, nette Leute, die man, glaube ich, wahnsinnig gut hätte weiterhin einsetzen können in der WWE als, weiß ich nicht, hier, geh mal da zu einer Veranstaltung, mach mal hier mal was, ne? Sei mal Face of WWE oder so, ja. Und beide wurden ja zuletzt von Randy Orton dann auch abgefertigt in den letzten Auftritten. Mark Henry durfte dann auch mal auf diesem plättrigen kleinen Roller daher eiern. Also schon sehr peinlich. Und da muss die WWE nicht wundern, dass dann solche Leute der Company den Rücken zukehren. Ja.
Unser Freund Tommy End, auch besser bekannt als Aleister Black, hat auf Twitter geschrieben, dass er gerade erstmal noch seine Gedanken sammelt, weil das für ihn jetzt komplett unerwartet kam. Denn sie haben ja erst vor einigen Wochen, du hast schon richtig gesagt, und wir haben es auch hier thematisiert, ne, mit diesen Vignetten gestartet und jetzt diese Attacke auf Big E und jetzt ist er auf einmal weg. Ähnliches Schicksal ja auch wie Jinder Mahal, ne, den hat man ja auch, ja, angeteased hat man ihn jetzt nicht, aber dann auch, ne, erst bei Main Event und dann war er bei Raw und seitdem auch nicht mehr gesehen, also ganz, ganz komisch. Mal gucken, sollte noch irgendwie was Neues passieren, aber wenn man jetzt sogar einen Braun Strowmann entlässt, da weiß man natürlich auch nicht, vielleicht ist hinter den Kulissen noch irgendwas passiert, aber das liest sich für mich so, als ging's der WWE wirklich dreckig, als müssten wir wirklich auf Teufel komm raus Geld sparen und so ist es ja tatsächlich nicht, aber und dann wird mir wieder eine Monday Night Raw Folge, da kommen wir gleich noch zu, vorgesetzt, wo du denkst so, alter Falter, also da dann doch lieber Braun Strowmann nochmal zeigen. Aber naja, gucken wir erstmal auf SmackDown. Denn SmackDown hat mir richtig gut gefallen, was jede Woche eigentlich primär daran liegt, dass die Sendung sehr kurz ist. Es ging los mit einem Tag Team Match. Die Usos hatten es zu tun mit den Street Profits. Die Street Profits auch erst noch eine coole Promo gehalten. Dann gab es das Match. Das Match war fast 22 Minuten lang. Und dann war die erste halbe Stunde mehr oder weniger schon um. Das heißt, ein Drittel der Sendung war schon mal mit einem sehr guten Match, mit zwei sehr, sehr guten, mit fast schon kann man sagen, zwei der besten Tag Teams, die WWE aktuell unter Vertrag hat, hier gefüllt, die Usos konnten sich durchsetzen und dann vergeht natürlich auch der Rest der Sendung wie im Flug. Wir hatten hier noch ein bisschen Tag-Team-Damen-Action, das ist natürlich immer Käse. Bianca Belair gegen Carmella ist auch Quatsch, aber Bayley, die dann am Kommentatorenpult saß und hier nochmal ein bisschen auch ja auf sich aufmerksam gemacht hat, Bianca Belair, die Fehde hat man auch fortgeführt und auch unser guter Freund Seth Rollins, der hatte dann...
Ach, sah der wieder gut aus.
Der sah wieder unheimlich fresh aus, hat auch hier ein bisschen was, glaube ich, für den CO2-Haushalt getan, hatte ein Jackett an, was komplett aus, entweder aus Pflanzen bestand oder zumindest waren sie aufgedruckt und da sieht so aus, Nico, als wenn wir hier tatsächlich Fehde mit Seth Rollins oder andersrum, das Match zwischen Seth Rollins und Cesaro, als wenn wir das tatsächlich noch sehen sollten.
Und damit kann ich nämlich leben, ne? Also einerseits gönne ich es einem Cesaro natürlich nochmal Spotlight zu genießen, bevor er gefeuert wird. Andererseits ist die Storyline auch ganz interessant, ne? Also er hat sich bei WrestleMania durchsetzen können, in einem zweiten Match, glaube ich, auch, ne, bei SmackDown, dann der Angriff beim letzten Pay-Per-View, als Seth Rollins ihn dann niedergestreckt hat nach dem Titelmatch, dann wurde er letzte Woche ins Krankenhaus geschickt, diese Woche hat er sich hier über ihn lustig gemacht, wurde noch in ein Audio-File irgendwie eingespielt, also damit kann ich leben, also das, von daher SmackDown bin ich auch bei dir, eine Show, die man wirklich gucken kann, Raw hingegen, ich weigere mich, diese Show in der Gänze zu schauen gerade, ich weigere mich, ich lese den Bericht und schüttle mit dem Kopf, aber ich kann es zurzeit einfach nicht gucken, sonst verliere ich vollkommen den Spaß.
Kevin Owens hat man dann hier wieder mit Apollo Crews, also auch das ja so eine Never-Ending-Story, Apollo Crews und Kevin Owens in dem Fall. Es gab Eingriff von Commander Aziz. Kevin Owens, der hatte ähnliche Atemprobleme wie unser Freund Reinhold. Hoffentlich geht's ihm dann auch bald wieder gut. Und die ganze Sache mit den Usos. Wie heißt hier Jey Uso ist das, ne? Jey Uso ist der Freund von Roman Reigns und Jeff Uso ist der andere. Und Jey Uso ist ja die rechte Hand, mehr oder weniger. Ne? Main Event Jey Uso, wie ihn ja zumindest Roman Reigns und Paul Herrmann auch nennen. Oh, dem Eintragen, zweite Dose.
Entschuldige, Leute, alles gut. Ich hab's im Brand. Habt ihr irgendwas getrunken heute?
Das ist Nico, drei Liter soll man
trinken. Muss ich mir noch ranhalten.
Da musst du nochmal zum Kiosk gleich. was wollte ich sagen? Genau. Main Event Jey Uso und dem Roman Reigns, dem gefällt das natürlich nicht so, ne? Der Jey Uso, der soll sich auf die, darauf konzentrieren, die rechte Hand von Roman Reigns, dem Head of the Table zu sein und soll hier nicht so Tag-Team-Sachen machen. Und dann hat ihm, glaube ich, letzte Woche Jey Uso gesagt, ja, pass auf, ich mache dieses eine Tag-Team mit meinem Bruder und dann sind wir durch. Und wie ich ihn nenne, unser Freund Jeff Uso, der riecht natürlich jetzt da, hat er jetzt Lunte gerochen und möchte natürlich hier so ein bisschen so ein Keil auch zwischen die beiden treiben und hat dann gesagt, nachdem sie das Match hier gegen die Street Profits gewonnen haben, hat er sie direkt in ein Tag-Team-Match booken lassen, in ein Tag-Team-Titel-Match, denn nächste Woche sollten wir dann, also diese Woche, die Usos sehen gegen den Gewinner des noch anstehenden Titelmatches in der letztwöchigen SmackDown-Sendung. Das waren nämlich die Titelträger, die Mysterios gegen die Dirty Dogs. Also da ist jetzt doch mehr Tag-Team-Actions, Nico, am Start, als es dem Head of the Table, Roman Reigns, gefällt.
Ja, er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Ja, sitzt da ganz alleine da mit Paul Heyman an seiner Seite und Jey Uso abtrünnig. Abtrünnig, wie er ist. Mal gucken, wo das Ganze hinführt. Im Main Event konnten sich tatsächlich die Mysterios dann nochmal durchsetzen gegen die Dirty Dogs. Tag Team Titelverteidigung. Und dann kamen die Usos auch nochmal kurz raus, gab ein Stare-Down. Und dieses Match werden wir es nächste Woche schon sehen?
Ja, also diese Woche.
Nee, diese Woche, genau. Diese Woche Freitag werden wir es sehen. Mal gucken, ob vielleicht ein Roman Reigns im Ringside ist, beziehungsweise sich einmischt für eine Niederlage sorgt. Es bleibt spannend. Also die Geschichte finde ich so in der Weekly Show finde ich ganz nice. Ich muss aber jetzt nicht einen Jimmy Uso gegen Roman Reigns zum Beispiel bei Hell in a Cell sehen. Das ist ein Match, was auf die Card kommen könnte, wie auch immer.
Wir haben immer noch, die Card ist noch sehr, sehr dünn, muss man tatsächlich sagen. Es gibt noch nur zwei Matches. Bobby Lashley gegen Drew McIntyre, da kommen wir gleich noch zu, und Rhea Ripley gegen Charlotte Flair. Für den Main Event hatte man sich dann diesmal das umgekehrt einfallen lassen. Ne? Diesmal wurde nicht Dominik Mysterio, sondern Rey Mysterio backstage attackiert. Das heißt, mehr oder weniger wie beim Pay-Per-View. Aber Dominik konnte dann eben, als Rey Mysterio sein Papa zum Ring kam, waren die Dirty Dogs so abgelenkt von dem Theme, dass er hier den Einroller machen konnte. Und wer auch wieder zu sehen war, mein Lieblings-Act, muss ich jetzt schon fast sagen, das ist Books. Books war nämlich wieder mit seiner E-Gitarre da, hat wieder richtig abgeliefert.
Nicht ganz so sauber.
Nicht ganz so sauber, aber weißt du, an wen mich unser Freund Books erinnert?
Eine Mischung aus Elias und Otterpol?
Ganz genau.
Echt? Ja.
Ich sehe unseren Freund Stefan Otterpol da auch am Freitag sitzen. Wir haben hier das beste Bier der Welt, Better Than Elvis, im Glas. Und dann holt er die E-Gitarre raus und
ist noch ein bisschen Orange Cassidy bei Otterpol drin. Das ist mir letztes wieder nochmal aufgefallen, die Gesichtsform und auch so ein bisschen dieses Schludrige.
Ja. Ja. Ne? Wir müssten Opa, aber stell dir mal vor, Opa einmal zum Friseur und rasiert. Ich glaube, den kannst du von Orange Cassidy nicht unterscheiden.
Ich glaube auch nicht. Also, wir müssen ihm das mal am Freitag werden wir, vielleicht zeigen wir ihm sogar mal das Match. Vielleicht zeigen wir ihm sogar mal das Match mit Orange Cassidy, den Co-Main Event von Double or Nothing.
Also, das war SmackDown to Raw. Möchte ich einfach auch nicht viel sagen. Ist einfach eine Frechheit, was da Woche für Woche abgeliefert wird. Also, jede Storyline ist eigentlich kacke. Das Ganze ging los mit The Miz und Morrison, Miz TV, das Ganze. Morrison hatte hier so eine Kette mit Knoblauch um sich vor Vampiren zu schützen. Das ist anscheinend jetzt die nächste Plage. Erst kamen die Zombies, dann kamen die Vampire, dann kam noch Charlotte Flair raus. Also das war auch alles nicht witzig. Charlotte Flair ist anscheinend schon 14-fache Championess. Das hat mich auch sauer gemacht. Auch kompletter Unsinn. Und hier diese ganze Fehde mit Nikki Cross. Letzte Woche haben wir schon drüber gesprochen. Nikki Cross, oder andersrum, Rhea Ripley schafft es nicht, in 2 Minuten Nikki Cross zu besiegen. Dann diese Woche Charlotte schafft es auch nicht. Komplett komisch. Erst schafft das Babyface nicht, dann schafft es der Heel nicht. Man hätte es anders machen müssen, anders machen sollen. Ich mag es ja ganz gerne, wenn bei so einem Pay-Per-View, wo man ja im schlimmsten Fall noch Geld ausgeben soll, wenn da Gewinner gegeneinander antreten. Stell sich mal vor, der eine ist 8 Matches unbesiegt und der andere vielleicht 28 und dann kämpfen die gegeneinander. Man weiß, im Idealfall kann nur einer der beiden gewinnen. Bei der WWE macht man es ganz gerne. Naja, also der ist ein Verlierer und der andere aber auch. Und jetzt gucken wir mal, einer muss ja dann gewinnen.
Ja.
Also das war richtig kacke. Wir hatten aber immerhin noch eine gebrochene Nase bei unserem Freund Sheamus.
Ja, hat er sich verdient, würde ich sagen. Ne? Der Mann, der seinen Titel einfach nicht aufs Spiel setzen will. Ricochet, Humberto Carrillo, ich weiß nicht, ob gegen beide muss da nacheinander antreten. Er hat ordentlich geblutet, hat sich wahrscheinlich die Nase gebrochen, man weiß es nicht genau. Ja, das war ein bisschen bitter, aber das hat man halt davon, ja. US Champ, setzt den Titel nicht aufs Spiel, ja, da passiert halt auch mal sowas. Da werden deine Kontrahenten. Die Kontrahenten werden aggressiv und gerade bei so einem weißen Kostüm sieht das Blut natürlich mal besonders richtig, bösartig richtig. Aus.
Fies aus. RK Bro, auch da, man ist ja eigentlich auf einem guten Weg. RK Bro finde ich ja gar nicht so schlecht. Letzte Woche hatten wir, dass Matt Riddle hier den RKO eingesetzt hat oder einsetzen wollte. Ich weiß es gar nicht mehr so. Jetzt hatten wir
Randy Orton
gegen Xavier Woods und es gab den Bro Derek, denn der RKO, der wurde ja, abgewehrt von Xavier Woods, dementsprechend der Bro Derek. Backstage auch, was man auch, die WWE, wenn was lustig ist, dann macht die WWE, übertreibt sie's, ne? Und das auch hier mit diesem, was man mit Kindern macht, ne? Mund abschließen, Schlüssel wegtun. Auch das macht man jetzt jede Woche, auch da ein bisschen schwierig. Reginald Shayna Baszler, die dann später noch hier bei Alexa Bliss saß, also auch das ist natürlich komplette Kacke. Tiba und Mace gegen die Lucha House Party.
Also da, Elias und Jackson Ryker, ja, unser Lieblings-Tag-Team, hatten es zu tun hier mit Omos und AJ Styles, und Elias hat seinen Tag-Team-Partner im Stich gelassen. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass wir auch dieses Match, Elias gegen Jackson Ryker,
hört sich aber auch für mich nach Hell in a Cell an.
Hell in a Cell, und auch Cedric Alexander durfte nochmal ran gegen Shelton Benjamin, konnte erneut gewinnen. Also wirklich, wirklich schlecht. Es liest sich schlecht. Der Main Event mag okay gewesen sein. Da konnte sich nämlich Drew McIntyre durchsetzen gegen Kofi Kingston. Und damit hat er sich natürlich den Hell in a Cell Spot gesichert. Das mag ein netter Main Event gewesen sein. Allerdings sind wir irgendwie alle davon ausgegangen, dass das Match genauso ausgeht. Von daher.
Schönes Finish übrigens. Kofi, der vom dritten Seil in den Claymore reinspringt. Also das sah auch in der Wiederholung nochmal aus, als hätte das ordentlich gescheppert. Also keine Kofi Mania hier bei Hell in a Cell. Also Raw, egal wie viel Langeweile ihr habt,
lasst es.
Zählt lieber den Reis in einer Tüte, die ihr zu Hause habt. Oder zählt die Wolken. Oder zählt einmal bis unendlich. Macht irgendwas, aber
guckt euch zweimal SmackDown am Stück.
Ja, oder guckt
euch nicht. Die gleiche Sendung, das ist spannender. Ja,
guckt euch nicht diese Sendung an. Das verschenkte Zeit.
Aber NXT, meine Damen und Herren, auch da ein Pay-Per-View in Sicht.
Ganz genau.
Diesen Monat noch. Der 13. Juni ist es soweit. In Your House, Teil 2 sozusagen. Ne? Letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden, hat dieser Pay-Per-View im Oldschool-Look. Und hier wurden auch schon 4 Matches announced. Einerseits wird Raquel Gonzalez ihren Titel verteidigen gegen Ember Moon. Dann wird es Mercedes Martinez gegen Xia Li, ne? Xia Li. Zu tun haben LA Knight mit Ted DiBiase an seiner Seite gegen Cameron Grimes, und ein Match, auf das ich mich natürlich sehr freue, ein Fatal Five-Way Match um den NXT Championship Titel. Karrion Kross verteidigt gegen Adam Cole, Johnny Gargano, Kyle O'Reilly, Pete Dunne. Das waren alle 5, genau. Aber es liest sich schon mal ganz schön, dieser Main-Event zumindest. Da bin ich ganz erfreut. Und ich mag ja auch diese Oldschool-Ende-80er, Anfang-90er-Optik, dieses In-Your-House-Ding. Letztes Jahr hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja, also da darf man sich auf jeden Fall drauf freuen. Hell in a Cell dann eine Woche später, am 20. Juni. Also das sind die nächsten beiden Groß-Events, die uns da bevorstehen. Und mal gucken, was da draus gemacht wird. Ich habe mir noch eine Dokumentation wieder angeguckt. War in den letzten Wochen quasi immer was. Ich rufe mir noch mal eben hier diese. Denn in dieser Woche, wenn ich das mache, kann ich schon mal erzählen, was ich in dieser Woche geguckt habe. Nämlich Mick Foley. Die Dokumentation über Mick Foley. Und muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte so überlegt, wen kann man noch machen? Und als ich dann sah, hier kommt Mick Foley, dachte ich, richtig, richtig cool, weil, muss man ja sagen, über Stone Cold Steve Austin und Shawn Michaels und sowas, da hat man natürlich schon 30, 40 Dokumentationen gesehen. Über Mick Foley, muss ich sagen, habe ich noch gar nicht so viele gesehen, und von daher hat mir das gut gefallen, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Schöne Sache, vor allem natürlich auch, weil unser guter Freund Mick Foley, der ist noch am Leben, ne? Wir hatten ansonsten schon Roddy Piper gesehen, wir hatten den Macho Man gesehen, wir hatten den Ultimate Warrior gesehen, die ja jetzt nicht mehr so aktiv sind im Leben, und dementsprechend war das mit Mick Foley eine schöne Sache, und auch alles nochmal krass, was sie hier gezeigt haben. Also dieses Hell in a Cell Match, jeder kennt ja diesen, wo er vom Undertaker vom Käfig geworfen wird, und das ist ja eigentlich noch der safeste Spot in dem ganzen Match gewesen, was man ja oft vergisst, dieser zweite Bump, wo er einen Chokeslam oben auf das Käfigdach kriegt und durch das Käfigdach in den Ring knallt. Also in
das ist hart,
in 8 von 10 Fällen bricht er sich halt das Genick. Also, dass dieser Spot überhaupt irgendwie freigegeben wurde, ist komplett abstrus. Und
der wird selten gezeigt, ne? Das ist immer das Ding, ne? Der wird einfach, man sieht immer den Sturz vom Käfig runter bei dieses Ding, Chokeslam durch die Decke des Hell in a Cell, das wird einfach selten gezeigt.
Hast du mal den Move gesehen, wo er sein Ohr verloren hat in München?
Oh ja, oh fuck. Ah.
Auch das wird gezeigt, so Fan-Cam mitgefilmt und sowas. Also man sieht jetzt nicht, wie das Ohr wegfliegt, sondern der Spot an sich, wollte, ist, dass er über die Seile nach draußen fliegt und so wie Shawn Michaels das zum Beispiel gemacht hat bei WrestleMania 10 in dem Leitermatch gegen Razor Ramon, wo Shawn Michaels dann mit dem Bein quasi zwischen den Seilen hängen bleibt und die Seile sich so eindrehen. Da hat gedacht, Mick Foley, es wäre doch eine coole Idee, wenn ich das einfach mit dem Kopf mache. Und er hängt quasi mit dem Kopf zwischen den beiden Seilen und auch das, ich konnte nur so durch zwei Finger so, ich konnte nicht richtig hingucken, wo ich auch dachte, also auch da ist doch die Wahrscheinlichkeit, da ist so viel Spannung auf dem Genick, also entweder bricht er sich das Genick bei dem Move oder er wird dann stranguliert. Einfach, das ist ja, man sagt ja Ringseile, aber das ist ja Stahl, das sind ja Stahlseile, ne? Also entweder bricht er sich das Genick oder er wird in dem Moment, weil er hing da bestimmt 30 Sekunden, er kriegt einfach keine Luft mehr und er hat es dann aber geschafft, sich da so rauszupellen und dabei ist ihm einfach dann von diesen Stahlseilen ein Ohr abgeschnitten worden. Und
danke auch.
Also dementsprechend, guckt euch's an. Sehr oft mit der Familie und sowas, also mir richtig gut gefallen, auch viel viel Footage aus seiner Kindheit und seiner Jugend. Und was ich nicht wusste, Nico, du wahrscheinlich auch nicht, mit unserem guten Freund Doug Heffernan von King of Queens war er zusammen auf der Schule und die waren im gleichen Wrestling-Team, die haben zusammen gerestelt.
Nein, das wusste ich nicht.
Ja. Doug Heffernan, wie heißt er in Richtung? Kevin James, glaube ich, ne?
Haben die noch Kontakt, die beiden? Man weiß es nicht, ne?
Also er ist auf jeden Fall auch zu sehen und kann ich nur empfehlen, also die Mick Foley A&E Biografie in dieser Woche, also die läuft, glaube ich, immer sonntags, ne? Letzte Woche Sonntag lief sie, kann ich nur empfehlen. Ich habe mir auch den Ultimate Warrior angeguckt bei Dark Side of the Ring. Das fand ich jetzt nicht so gut. Das erinnerte mich so ein bisschen mehr an die Self-Destruction of the Ultimate Warrior. Also da wurde tatsächlich nichts Gutes über ihm gesagt. Und das finde ich dann auch immer, also wenn jemand tot ist, man kann ja die dunklen Seiten auch beleuchten, aber ich hatte immer so das Gefühl, also hier haben sich alle einfach, also auch Jim Ross und so, haben sich alle einfach nur ausgekotzt über ihn. Also das fand ich ein bisschen schade. So eine Mischung aus der A&E Warrior und der Dark Side of the Ring Warrior Dokumentation. Ich glaube, dann hätte man es tatsächlich ganz gut getroffen. Aber der Vorteil bei der Dark Side of the Ring Sache war, dass man die erste Frau vom Warrior hatte, die eben auch viel aus seiner jüngeren Zeit erzählt hat bei A&E. Das ist ja quasi die WWE gefeaturete Version. Da war die zweite Frau vom Warrior, ne, die man jetzt auch noch kennt, die bei der WWE auch angestellt ist und so weiter. Also wenn man sich beides in Kombination quasi anschaut, ich glaube, dann hat man da einen ganz guten Überblick. Aber das macht mir tatsächlich auch die Idee, Mick Foley-Ding, es geht, glaube ich, 1:24, vergeht halt auch wie im Flug, muss man tatsächlich sagen.
Ja, also ich bin auch großer Wrestling-Doku-Fan. Ich habe letzte Woche, als ich hier schlapp im Bett lag, die Corona-Impfung auskurierte. Da habe ich, oder am Abend zuvor, ich weiß nicht mehr, da habe ich mal auf dem WWE Network etwas gestöbert und habe mir da die RVD-Dokumentation angeschaut. Fand ich auch ganz interessant. Da geht es natürlich auch um die alte ECW und die Geschichte in der nahen Zukunft, da ist doch schon ein bisschen länger her, ne? Schon ein bisschen länger, als er den Titel auch mal von Cena gewonnen hat und solche Geschichten. Fand ich auch sehr schön. Und danach habe ich tatsächlich auch noch die Beth Phoenix-Dokumentation gesehen. Die kam direkt im Anschluss, ne? Ja. Auch Teil dieser Reihe. Und auch die hat mich gefesselt, muss ich sagen. Okay. Also hat echt Spaß gemacht. Wenn ihr Zeit habt, guckt da mal rein. Auch in so Laufzeit von 60, 70 Minuten lässt sich sehr gut konsumieren und macht richtig Spaß.
Ich habe noch bei unseren Kollegen von 2K reingeschaut. Nico, wir hatten ihn ja, glaube ich, hier schon gedroppt, den neuen WWE 2K Dev YouTube-Channel, den Entwicklerkanal, wo immer mal wieder neue Sachen hier gedroppt werden. Unter anderem gab es da ein Facial Scanning. Da hat man hier unseren Freund Ric Flair und auch Booker T gesehen, wie sie in so einer Kabine quasi sitzen mit 1 Million Kameras drumherum. Und dann Ric Flair, der zeigt zum Beispiel hier mal so die Zähne und sowas. Also das ist etwas, wo man sich drauf freuen kann, glaube ich, im neuen WWE 2K22 Spiel auf die Zähne von Ric Flair.
Ja, hoffentlich kann man sie auch als einzelnen Kämpfer auswählen, die Zähne von Ric Flair. Nein, ich bin natürlich wahnsinnig gespannt. Die letzten 2K-Spiele, die haben mir nicht mehr ganz so zugesagt, aber ich bin ein großer Fan des Wrestling-Videospiels. Und das letzte Jahr hat 2K ja ausgesetzt. Da gab es ja, stattdessen wurde, glaube ich, Battleground, hier ist das Ganze, ne? Also ein bisschen mehr Arcade, dieses Spiel, wurde gedroppt. Jetzt wiederum WWE 2K22 in the making. Da gab es diesen Trailer schon, den wir bei WrestleMania bestaunen durften. Das sieht ja schon mal um Weiten besser aus als die Vorgängerversion. Also ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt auf dieses Game. Und ich hoffe wirklich, dass es wirklich auch in-game so geil aussieht wie den Trailer, den wir da gesehen haben. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, das Gameplay.
Ne? Auch da, also, auch da gibt es ein neues Behind-the-Scenes-Video. Motion Capturing, wo eben auch mal gezeigt wird, man kennt das ja, ne? Die Leute haben dann so schwarze Anzüge an und dann haben sie so so Knöpfe quasi aufgeklebt, dass eben der Computer die Bewegung nachverfolgen kann. Und auch dazu gab es einen kleinen neuen Clip. Und auch da muss ich sagen, wenn das dann auch im Spiel so aussieht, also wenn der Computer das dann 1:1 übersetzen kann, dann bin ich auch da auf sehr ja naturgetreue, fotorealistische ja Bewegungsabläufe dann eben auch gespannt. Ne? So ein 619 und was man dann alles zeigen kann. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. So, Nico, ich würde sagen, wir sind für heute durch. Wir sind natürlich sehr gespannt, wie geht es in den nächsten Wochen weiter. AEW läuft auch in dieser Woche erst wieder am Freitagabend, der ganze Juni. Da wird es ein bisschen schwierig sein aufgrund der NBA, der NBA Playoffs, haben wir ja schon letzte Woche auch angesprochen. Es gab mittlerweile auch die Zuschauerzahl von letzter Woche Freitag, da lief AEW Dynamite ja dann Freitagabends von 22 bis 0 Uhr. Dementsprechend war es die niedrigste Zuschauerzahl, die AEW jemals hatte. Ich glaube, knapp über 500.000 Zuschauer. Ich muss zu meiner Schande sagen, ich habe mir die Sendung auch gar nicht angeschaut, weil AEW Dynamite...
Ich auch nicht. Deswegen, also ich dachte, okay, da passiert nicht mehr so
die,
viel.
Die ne? Dynamite-Sendung davor, und ja. Ich glaube, das haben sie clevererweise auch so gemacht, das war quasi wie eine Go-Home-Sendung. Da wurde ja, eigentlich alles abgefrühstückt, sodass man tatsächlich bis auf die Sache tritt Orange Cassidy an oder nicht, glaube ich, auch nicht mehr wirklich was erfahren musste. Und dadurch, dass dann doch die Zeit zwischen Freitagabend und Sonntag dem Pay-Per-View so gering war, glaube ich, da haben viele Fans dann auch gesagt, naja, komm, also ich bin eh heiß auf den Pay-Per-View, es gibt Stadium Stampede, es gibt das Triple Threat Match, es gibt Moxley gegen die Young Bucks, Moxley und Kingston gegen die Young Bucks, also da brauche ich Dynamite gar nicht mehr gucken, den Pay-Per-View schaue ich mir so an, und nach dem, was ich gehört hatte, soll es wohl auch tatsächlich von der Buy-Rate her der zweiterfolgreichste Pay-Per-View sein, den AEW jemals gemacht hat. Revolution war, ist ja mit diesem wie ist das Match nochmal, mit dem Bomben?
Ach, du meinst dieses Explosive
Barbed Wire Match? Genau, das ist ja der erfolgreichste Pay-Per-View, und jetzt Double or Nothing soll dann eben der zweiterfolgreichste dahinter sein. Also ich glaube, gute Zahlen für AEW, das heißt die Ratings, die Einschaltquoten kann man da aktuell nicht ganz so für voll nehmen. Da muss man jetzt mal tatsächlich abwarten, bis sie wieder regelmäßig auf ihrem Mittwochabend Sendeplatz laufen. Und selbst dann hat man ja jetzt den Sommer, ne? Und man sieht's ja auch hier in Deutschland, die Leute sind froh, dass man endlich mal wieder draußen ein Bierchen oder ein Wasser mit Kohlensäure trinken kann. Und dementsprechend, glaube ich, wird man die Zahlen für AEW dann wirklich erst wieder richtig ernst nehmen können, wenn es in den Herbst geht. Aber sind wir mal gespannt. Wir sind für heute durch. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und eine Sache an dieser Stelle muss ich noch sagen, liebe Freunde vom Machtschädel-Podcast, ihr habt's gehört, ihr habt uns zwar die Biere genommen, aber der Nico, der hat einen Weg gefunden. Und ich würde mich hier schon mal aus dem Fenster lehnen und würde sagen, bis nächste Woche finde ich vielleicht auch einen Weg, werde ich ein Bierchen am Start haben. Wir werden vom Better Than Elvis, vom besten Bier der Welt berichten, und damit sind wir durch für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich sag tschüss, bis dann.
Es war mir eine Ehre, über AEW reden zu dürfen und weiterhin die WWE zu squashen, ne? Beziehungsweise Monday Night Raw niederzureden. Tut mir leid, WWE ist, macht keinen Spaß mehr in letzter Zeit. Deswegen muss ich jetzt noch viel, viel mehr Biere trinken, Dennis. Eigentlich sollte ich diese zwei, die ich mir geholt habe, doch die, okay, das ist okay, aber ich habe so einen tierischen Brand bekommen.
Sieht gerade auf der Uhr, sind draußen auch noch 23 Grad.
Ja, also, da geht man noch mal raus, um die Ecke gucken, mal hier, mal da, mal einen Kiosk mitnehmen, ja. Das werde ich jetzt tun, werde den Feierabend genießen und freue mich auf die nächste Woche. Zur nächsten Red-Sendung bin ich natürlich frischer denn je. In diesem Sinne, lasst es der Bär.
Jetzt fällt es mir gerade noch tatsächlich ein, wir haben es letzte Woche vergessen. Wir haben letzte Woche nicht gesagt, dass Edmund Burke entlassen wurde. Stimmt. Und wir haben diese Woche gar nicht gesagt, dass er einen Nachfolger hat, der nicht unbedingt viel besser war, aber naja, dazu auch mehr. Bei ihm ist alles, oh mein Gott, aber er hat mal irgendwie, jemand hat einen Tweet retweetet, wo er vor 2 Jahren geschrieben hat, also er hat seit der Grundschule kein Wrestling mehr geguckt, und hey, auf einmal ist er der Lead-Announcer bei Monday Night Raw. Wie heißt er? Matt Jackson? Jimmy Jackson?
Jack Madsen.
Jimmy Jimson? Ich weiß nicht. Also, ihr wisst, Edmund Burke ist raus, der Neue ist da, aber vielleicht ist der nächste Woche auch schon nicht mehr da. In diesem Sinne sind wir wirklich durch. Ich sag, zip!